ARD. Im Tabellenkeller brennt noch Licht. Zum Rückrundenstart ist alles noch mal ein bisschen näher zusammengerückt. Und Bochum hat gepunktet gegen RB Leipzig, auch wenn es für Trainer Dieter Hecking erst nicht danach aussah.
So ein Albtraum erst, wenn ich ehrlich bin.
Gewinner des Spieltags da unten ist der FC St. Pauli, der all seine Auswärtssiege in einem Bundesland geholt hat und damit quasi auch den ersten Titel, sagt Trainer Alexander Blessin.
Intern ist es ja so, dass wir jetzt die baden-württembergische Meisterschaft gewonnen haben.
Und auch die zweite Liga ist zurück aus der Winterpause und hat den 7. Tabellenführer der Saison.
Ranzi also gegen Schwebe. Könnt ihr den HSV ins Glück schießen? Ranzi läuft an. Schwebe hält. Ranzi, Nachschuss, Tor!
Und über das alles sprechen wir jetzt im Bundesliga-Update. Herzlich willkommen. Wir starten rein in die Besprechung des ersten Spiels der Rückrunde. Jens Weilbrot ist da.
Und Anne Hild. Und ich fühle mich sehr rückrundig, Anne.
Wie fühlt sich rückrundig denn an?
Ja, so irgendwie so erwartungsfroh so auf das Neue, was halt jetzt kommt. So. Ja, ich muss ja wenigstens auch mal überlegen, was das bedeuten kann.
Jens, ich habe direkt mal eine Frage an dich. Wie erfolgreich ist der Start ins neue Jahr denn, wenn man 0:0 im Braunschweig spielt?
Ja, geht so, ne? Aber
also
das Gute ist ja,
die These, die du am Donnerstag aufgestellt hast, dass Schalke sehr erfolgreich ins neue Jahr startet.
Ja, ich habe gesagt, Schalke wird in Braunschweig gewinnen und sie waren ja ehrlicherweise jetzt nicht so weit davon weg.
Ja, mindestens ein Tor, ne?
Ja, gut, aber also ich glaube 17:4 Torschüsse oder so am Ende und genügend große Chancen. Und das ist ja eigentlich ungewöhnlich für Schalke, dass die keinen machen. Ja. Ungewöhnlich ist eher, dass sie keinen bekommen haben.
Ja, das auch. Lass uns über den neuen Tabellenführer sprechen. Der Hamburger SV, hast du den zum Rückrundenstart da oben erwartet?
Also wir bleiben in der zweiten Liga.
Wir bleiben in der zweiten Liga. Topspiel 1:0 gewonnen gegen Köln.
Also für ausgeschlossen habe ich es nicht gehalten. Du?
Nee, ausgeschlossen nicht, weil du beim HSV nie weißt. Aber ich habe tatsächlich gedacht, dass Köln da oben stehen bleibt. Aber der HSV hat sich gedacht, wo ein Richter, da kein Kläger. Richter holt einen Elfmeter raus.
Oh Gott. Ja,
Königsdörfer verwandelt im Nachschuss 1:0, gewinnen sie. Und der Trainer Merlin Polzin, der war voll und ganz zufrieden.
Sowohl im Spiel mit als auch gegen den Ball habe ich zu jeder Minute gespürt, dass die Jungs füreinander einstehen. Und wir haben versucht, nach vorne zu spielen, konnten uns die ein oder andere Torschance erarbeiten, die Marvin Schwebe extrem gut dann vereitelt hat. Hat mir jetzt auch gefallen, wie wir mit aller Macht versucht haben, das Tor zu verteidigen. Und die Jungs waren füreinander da. Das ist die Basis für den Weg, den wir gehen wollen. Und demnach bin ich darüber sehr zufrieden.
Damit sind drei Teams jetzt mit 31 Punkten jeweils da an der Tabellenspitze. Es ist so spannend wie der Hosenbund von Rainer Kallmund zu seinen besten Zeiten.
Du haust ja einen nach dem anderen raus hier. Ist dein Vorsatz fürs neue Jahr, eine Gagmaschine zu werden? Respekt.
Ich habe mir ein Beispiel an Tobi genommen. Aber schön, dass es dir auffällt.
Ja, ich lache wenigstens über deine Gags.
Vor dem Rückrundenstart hatte ja eine KI ausgerechnet, wer am Ende aufsteigen wird. Und die liegt gar nicht so schlecht, ne? Die hat halt Köln ganz vorne gesehen, auf Platz 1, dahinter den Hamburger SV und auf Platz 3 auf dem Relegationsplatz den Karlsruher SC.
Du, es ist alles möglich in dieser zweiten Liga. Ich finde, das, was Merlin Polzin gesagt hat, hat sich so ein bisschen, finde ich, auch halt aufs Stadion übertragen. Ne? Mhm. Also es war ja ganz oft in Hamburg irgendwie total schlechte Stimmung, so in der Hinrunde. Das war ja oft auch irgendwie dann sehr durchwachsen. Und das Spiel war jetzt ja nicht überragend.
Nö,
aber der Vibe so im Stadion, finde ich, das, was rüberkam, durch den Fernseher zumindest, das war schon irgendwie anders. Und vielleicht trägt den HSV das. Wobei, so ganz traurig dem Braten noch nicht, ne? Weil die hatten ja auch wieder, also erstmal die Führung, ja, das ist natürlich am Ende dann schon auch irgendwie ein bisschen glücklich, dass der gehaltene Elfmeter wieder zurück ins Feld springt und so. Und es gab dann ja auch hier und da immer noch wieder so Ballverlust im Spielaufbau, wo dann Heuer Fernandes nochmal irgendwie rein musste und wo Köln dann fast noch ausgeglichen hätte. Also ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob der HSV tatsächlich schon da ist, wo die Fans ihn jetzt vielleicht gerade wähnen, weil die Stimmung sich insgesamt wieder verbessert hat.
Ja, überschattet leider das Ganze von Videos, die aufgetaucht sind, beziehungsweise von dem, was auf den Videos zu sehen ist. Da gab es Schlägereien in der Hamburger Innenstadt. HSV-Anhänger sind auf Menschen mit Köln-Schals und Trikots losgegangen. Der Verein hat sich davon distanziert.
Ich frage mich halt auch, was gibt's dir, wenn du da jetzt irgendwie in der Hooligan-Szene eines Vereins verwurzelt bist, irgendeinen Rentner, der am Tresen steht, zu vermöbeln?
Also, vor allem vorm Spiel, ne?
Ja,
also da war ja noch nicht mal, dass du sagst, da war Frust dabei oder so.
Also es kann ja sein, dass es wieder sowas Provokatives haben sollte, dass dann die Kölner Szene irgendwie reagieren muss oder so. Keine Ahnung, ich stecke da ja auch nicht wirklich drin, aber das ist auf jeden Fall komplett absurd. Also
Absolut. Lass uns lieber über positive Gefühle reden. Die dürfte der VfL Bochum in der ersten Liga im Kampf um den Klassenerhalt auf jeden Fall haben. 0-3 gegen RB Leipzig aufgeholt, 3-3 am Ende gespielt und Mann des Spiels, Myron Buadu. Hattrick hat er gemacht, 3 Tore für den VfL und unser Kollege Holger Dahl hat sich den mal genauer angeschaut.
Also hi jetzt zwei. Ich bin immer noch ziemlich geflasht natürlich von diesem Superspiel. Bochum treten 0-3 auf 3-3, Held des Spiels ist Myron Buadu. Und ja, da sind wir bei der Frage, ob das jetzt vielleicht im Abstiegskampf so eine entscheidende Größe sein kann für den VfL Bochum. Ich habe ja auch am Anfang der Saison das ein oder andere Spiel für den VfL gemacht und da beschäftigst du dich ja nochmal besonders mit den Neuzugängen. Und da haben eigentlich viele Experten im Vorfeld drauf geguckt beim VfL Bochum und haben gesagt, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, was die da im Sommer gemacht haben. Und gerade bei Myron Buadu, der hat alle holländischen, beziehungsweise niederländischen, muss man ja sagen, Nationalmannschaften, U-Nationalmannschaften durchlaufen, hat sogar ein A-Länderspiel und 2021 ist er für 17 Millionen nach Monaco gewechselt. Der ist nur 24 Jahre alt, also das zeigt, der muss ja eine gewisse Qualität mitbringen. Vielleicht hat er einfach beim VfL Bochum eine Spur länger gebraucht und er hat auf jeden Fall alles, was du als Stürmer im Abstiegskampf brauchst, hat er jetzt bewiesen. Und ja, also ich glaube, der kann zum großen Faktor werden.
8 Spiele, 5 Tore gehen jetzt auf das Konto von Buadu, Top-Torschütze beim VfL. Aber sein Trainer Dieter Hecking hat ja auch so ein bisschen erzählt, da gab es eine Ansage im Training, er war nicht ganz zufrieden mit seinem Verhalten. Ist das dann wirklich der richtige Mann für den Abstiegskampf, wenn er vielleicht so vermeintlich einen schwierigen Charakter hat?
Ja, also sagen wir mal so, wenn er das verstanden hat, nachdem Dieter Hecking diese öffentliche, das war wirklich öffentlich angezählt, das war schon echt außergewöhnlich, finde ich. Wenn er das verstanden hat, dann kann das mit Sicherheit so sein. Ich finde, das hat man ja auch schon, bevor er sich verletzt hat, immer wieder mal gesehen. Das war ja ganz am Anfang der Saison immer der einzige Lichtblick bei den Bochumern. Und jetzt, finde ich, passt es halt sehr, sehr gut, weil Dieter Hecking immer mit 2 Stürmern spielen will. Aber du hast halt sehr ähnliche Typen ansonsten, außer Buadu. Mit Hofmann, so eine Keule, Broschinski, auch so ein Riesenschrank. Die sind natürlich in Nuancen schon auch unterschiedlich, aber Buadu ist eine super Ergänzung zu beiden von denen.
Ja.
Und das kann tatsächlich, also ich weiß nicht, ob er das bestätigen kann am Ende. Ne? Es war jetzt sein Breakout-Spiel, er muss es bestätigen am Ende. Grundsätzlich glaube ich, dass das tatsächlich gut passen kann. Und Dieter Hecking, der hat so viel Erfahrung, der wird das gut einschätzen können, ob er auf den zählen kann oder nicht.
Das glaube ich auch. Bochum zum ersten Mal in dieser Saison mit 3 Toren in einem Spiel, hat dafür 13 Minuten gebraucht. Leipzig brauchte vorher 11 Minuten für die 3 Tore.
Beides ganz okay, finde ich.
Beides ganz okay, ja. Für Bochum geht es jetzt in Gladbach weiter und nächste Woche hat Leipzig dann das Topspiel gegen Leverkusen, davor in der Champions League gegen Lissabon. Schauen wir auf das nächste Sorgenkind im Keller, nämlich den ersten FC Heidenheim. 0-2 verloren gegen St. Pauli. Und St. Pauli jetzt 4. Auswärtssieg der Saison, du hast es eben schon gesagt, alle in Baden-Württemberg geholt. Mhm. Mehr Siege in einer Saison auswärts gab es noch nie für St. Pauli, aber die schlechte Nachricht ist, es gibt jetzt auch keine Spiele mehr in Baden-Württemberg.
Also meinst du, da gibt es auch keine Auswärtssiege mehr?
Nö, also weiß ich nicht. Ich würde mich überraschen lassen. Ich denke, es war gut für St. Pauli, dass Johannes Eggestein wieder da war, aber ja, die anderen Spiele haben jetzt nicht unbedingt Hoffnung gemacht.
Ja, aber das ist ja in diesen Spielen, ne, das hat mich total auch an das Spiel gegen Bochum erinnert. Da ist es gegen St. Pauli, das Pendel gegen St. Pauli ausgeschlagen. Ansonsten sind ja ganz oft diese intensiven Dinger, wo du, wenn du den Großteil der Zweikämpfe gewinnst und irgendwie das Momentum mehr auf deiner Seite hast, dann hast du gute Chancen, das Spiel zu ziehen. Und das war jetzt ja auch so, ne? Also Franz Kretzig verursacht den Elfmeter. Und das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen Lehrgeld, das er zahlt. Schon ein bisschen, ein bisschen platt irgendwie so, die ganze Nummer. Ehrlicherweise fast ein Geschenk so. Und danach passiert ja jetzt so, also St. Pauli ist vielleicht die bessere Mannschaft insgesamt, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, jo, die müssen das Ding unbedingt 2-0 gewinnen.
Zieht sich auch sehr
dann
zurück,
hat Heidenheim ja auch noch das Pech, dass das Tor wieder aberkannt wird, das Ausgleichstor. So, also es ist dann am Ende irgendwie schon ein Momentumsieg und das funktioniert nur dann, wenn du zu 1000% dann alles auf dem Platz lässt. Und das war wahrscheinlich gegen Bochum halt nicht der Fall. So, und deswegen haben sie es jetzt in Heidenheim gezogen und das würde ich vermuten, würde vielleicht sogar außerhalb von Baden-Württemberg gelingen.
Schauen wir noch auf Heidenheim. Das wird ja immer so gerne so mit Union der vergangenen Saison verglichen. Frank Schmidt, ist der noch der richtige Mann? Damals Urs Fischer bei Union wurde ja im November schon entlassen. Jetzt haben wir Januar. Wie lange wird sich das in Heidenheim noch angeguckt?
Ja, also das, ich finde, man kann das nicht so zu 100% vergleichen. Die Situation mit Europapokal und dann Champions League bei Union und so vielleicht schon. Aber Union hat ja länger mit Urs Fischer schon in der ersten Liga gespielt. Und ich weiß nicht, wer soll denn bitte Heidenheim trainieren, außer Frank Schmidt? Also den wären die doch, ohne den wären die doch niemals da, wo sie jetzt sind.
Das weiß
ich
ja nicht.
Ich meine, das kann man natürlich.
Aber bei Union auch, ne?
Ja, das kann man natürlich über Union auch sagen. Ja. Vielleicht verlieren sie. Nee, das glaube ich nicht. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Also der bleibt bis zum Saisonende.
Ja, und wenn die absteigen, steigen die mit dem ab. Okay. Alles andere kann ich mir gar nicht vorstellen.
Auf jeden Fall die Heidenheimer jetzt zurück auf dem Relegationsplatz. Hoffenheim zieht vorbei dank 3:1 Sieg in Kiel. Kategorie Ilza Kind of Magic.
Ohne Scheiß, ey. Geh auf die Bühne. Ich kaufe mir eine Karte. Ohne Witz.
Kiel
Tobi,
eröffnet
so geht das mit den Gags.
Kiel eröffnet dann den kommenden Spieltag in Wolfsburg. St. Pauli trifft auf Union Berlin. Hoffenheim muss gegen Frankfurt ran. Heidenheim in Augsburg und Bochum in Gladbach. Damit schließen wir den Tabellenkeller ab und kommen zu unseren Kategorien. Starten wir rein. Tor des Spieltags würde ich gerne anfangen.
Ja, gern.
Für mich Hugo Ekitike. 1:0 gegen Dortmund.
Und kaum ist mal Musch weg, hast du Ekitike hier, den du aus dem Hut zauberst.
Das
ne?
ist auch ein bisschen so der Grund dafür, weil ich vor diesem 1-0 dachte, boah, also mit Mamouche hätte, der war ja gar nicht im Kader, also ist zwar noch Frankfurter, aber war nicht im Kader. Und ich dachte die ganze Zeit, mit Mamouche wird es jetzt schon 1-0 stehen. Und dann macht halt Ekitike dieses 1-0 und danach zeigt Frankfurt ja, wir können das auch ohne Mamouche. Also die kriegen das schon auch hin.
Die kriegen es hin. Aber trotzdem werden sie ohne ihn schwächer sein. Also gerade, ich finde, dieses 1-0 durch Ekitike, vorbereitet durch Knauf, zeigt ja schon, das lag auch ein bisschen am BVB. Ne? Also,
lass uns mal gleich über Dortmund reden und erstmal hören, was Dino Topmöller über die Zukunft ohne Mamouche sagt.
Ja. Wir werden ihn sehr vermissen, aber wir haben aber auch gezeigt heute, dass der Spirit in der Mannschaft stimmt, dass die Jungs dieses eben heute dann kompensieren konnten. Und jetzt gilt es, das eben halt über eine längere Dauer einfach zu kompensieren und dann schauen wir mal.
Ja, ich finde, das wurde ja immer wieder gesagt, dieser Spirit in der Mannschaft, dieser Zusammenhalt, ist das vielleicht auch das, was Dortmund fehlt?
Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Dinge. Dieses Spiel kann man ja sogar auch zu so einer Art Wachablösung stilisieren. Ne? Also die Eintracht verkauft mittlerweile die Talente für 80 Mios in der Winterpause.
Aber auch schon länger, dass sie diese Talente verkaufen und gut nachlegen, ne?
Ja, na klar, aber das war ja immer so ein bisschen BVB-Signature, ne? Mhm. Irgendwen mit 17 einkaufen und dann so entwickeln, dass am Ende da richtig viel Geld bei hängen bleibt. Und das macht ja jetzt Frankfurt. Frankfurt nimmt so ein bisschen die Position, ja, hinter Bayern ist es noch nicht, da ist halt Leverkusen davor, aber auf jeden Fall vorm BVB im Fußball generell ein. Und insgesamt, Tobi und ich haben da ja am Donnerstag auch sehr lange drüber geredet, insgesamt ist da halt alles irgendwie gefühlt aus einem Guss.
Ja.
Ne? Also es werden Spielertypen nachverpflichtet, die irgendwie ähnlich sind zu denen, die weggehen.
Mhm.
Und du hast direkt die Fantasie, yo, das kann jetzt irgendwie passen. Eventuell werden dann bestimmte Nuancen auch einfach noch dazugeholt, um ein bisschen variabler zu werden oder so. Aber so vom Grundprinzip her sind das oft ganz, ganz junge Spieler, die talentiert sind, aber die passen dann eigentlich immer so in dieses Konstrukt rein. Und ich finde, du hast jetzt beim BVB auch wieder gesehen, jetzt hat Nuri Sahin mit der Dreierkette angefangen zu spielen und das fliegt ihm meiner Meinung nach um die Ohren, weil er dann mit Benze Baini als Flügelverteidiger spielt, der aber halt nicht der Schienenspieler für eine Dreierkette ist.
Mhm.
So, und also so, ne, solche Dinge. Und das würde ich sagen, passiert in Frankfurt, seitdem Markus Krösche da ist, auf gar keinen Fall. Weil der nämlich schon weiß, was er für den Verein will.
Ja.
So, und dann ist Dino Topmöller, das ist wahrscheinlich ein Match auch zwischen den beiden, aber am Ende gibt der Verein halt vor, was der Trainer mehr oder weniger zu machen hat, also das Korsett. Und wenn das einmal da ist, ja, dann passt es halt auch.
Ich glaube auch ehrlicherweise, dass das in Frankfurt konstanter ist als bei Leverkusen, weil in Leverkusen einfach auch viel an Xabi Alonso liegt.
Ja, es sind auch ganz unterschiedlich. Also Leverkusen war ja auch mal so, ne? Die haben ja auch dann irgendwelche Brasilianer geholt, die sie dann, also da war ja auch mal das Ziel so, ja, irgendwie in die Champions League und dann bilden wir junge Spieler aus, die wir dann teuer verkaufen können. Das gab es in Leverkusen ja auch und dann gab es ja irgendwann den Mindchange.
Mhm.
Und das kann bei Frankfurt natürlich auch irgendwann mal der Fall sein, vielleicht gar nicht in so ferner Zukunft. Beim BVB hatte ich das Gefühl, das hatten sie zu dieser Saison vor. Aber sie haben es halt nicht konstant durchgezogen. Ne? Also die wandeln so zwischen den Welten und das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und genau so sieht diese Saison halt aus.
Vorerst bekommt Trainer Nuri Sahin ja noch eine Jobgarantie, zumindest für die Champions League bei Bologna. Und da muss man mal schauen, wie es bei Dortmund weitergeht. Jetzt 7 Punkte hinter den Champions-League-Plätzen. Noch Glück gehabt, dass Leipzig nur einen Punkt holt gegen Bochum. 0:2 in Frankfurt ist auch erstmals die dritte Niederlage zum Start in ein neues Jahr. Ich habe da schon Kommentare gelesen, wie wenn das Revierderby nicht zu uns kommt, dann kommen wir eben zum Revierderby.
Ja, also, das ist auch eine Haltung.
Sind dunkle Aussichten. In der Bundesliga geht es
aber Schalke steigt ja auf, also von daher.
Da muss sich Dortmund auch in der Bundesliga rein.
Das wird wahrscheinlich passieren, würde ich prognostizieren.
Da geht's nächstes
okay,
Wochenende.
Okay, BVB, das war's. Ich habe gesagt, ihr bleibt in der Bundesliga. Ihr seid weg.
Es geht auf jeden Fall nächstes Wochenende erstmal weiter gegen Bremen und Frankfurt spielt in der Euroleague gegen Budapest und dann bei der TSG Hoffenheim. Und jetzt darfst du dein Tor des Spieltags verkünden.
Ja, das ist ganz klar das 1-0 von Florian Wirtz gegen Gladbach.
Weil?
Es ist einfach schön. Es ist
Punkt. Doch, es okay, ist machen doch, wir weiter mit der nächsten
Kategorie. Es ist einfach schön. Naja, ich finde so, also das ist, einmal zeigt was Flo, also ist einfach Flo Wirtz Signature irgendwie, so überhaupt nicht auszurechnen, aber dann auch in der Entstehung, so Chaka guckt nur einmal ganz kurz hoch, mit links den Pass in den Lauf, also wirklich einen Bruchteil einer Sekunde hat er gebraucht, um zu realisieren, dass Flo Wirtz da offen steht, Ball in den Lauf und dann Flo Wirtz halt im hohen Tempo und dann schickt der Itakura da dermaßen an die Bushaltestelle.
Ja.
Absurd, wirklich. Und Itakura ist ja wirklich jetzt keine Parkuhr, ne? Also ist einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga. Da macht er einen ganz leichten Ausfallschritt im vollen Tempo und schiebt ihm das Ding durch die Beine und dann freier Weg zum Tor. Ah, herrlich. Gucke ich mir heute noch ein paar Mal an.
Also ich habe das Gefühl, du hast ein bisschen zu viel Zeit auf der Straße verbracht, hier von wegen Bushaltestelle und Parkour.
Oh Gott, das ist auch ein Satz, ich weiß nicht, ob der wirklich gut ist,
auf
wenn man
jeden
den
Fall
gesagt bekommt.
Ist Florian Wirtz jetzt mit 9 Toren und 8 Vorlagen der drittbeste Scorer der Saison bis hierhin. Harry Kane ist da auf Platz 1. Omar Mamouche liegt noch vor ihm, der wird aber nicht mehr so viel dazu beitragen. Leverkusen gewinnt 3-1 gegen Gladbach, ist in der Tabelle immer noch auf Platz 2, immer noch 4 Punkte hinter den Bayern. Und damit sind wir bei meinem Spieler des Spieltags, abgesehen von Boadu. Es ist nicht Jamal Musiala, es ist Leon Goretzka.
Ah, ja.
Und ich muss ein bisschen was zurücknehmen. Ich habe ja Anfang der Saison gesagt, die Bayern sollten den loswerden. Der ist keine Verstärkung mehr. Jetzt hat er schon 3 Tore in der Liga geschossen in 13 Spielen, 1 in der Champions League. Und Max Eberl, der Sportvorstand der Bayern, erklärt das so.
Leon hat keine einfache Zeit gehabt, das gebe ich zu, aber es ist bemerkenswert und bewundernswert, wie er Gas gibt, wie er sich reinschmeißt im Training die ganze Zeit. Er hat sich nicht hängen lassen, er gibt Gas, er wird belohnt heute mit 2 Toren. Dementsprechend kann man vom Musterprofi sprechen.
Musterprofi?
Das hätte ich, glaube ich, vorher auch schon gesagt, dass er einer ist.
Ja, also ich finde das auch erfrischend, wenn die Spieler dann nicht rummotzen, sondern ihre Rolle so annehmen, wenn sie unbedingt bleiben wollen und zeigen wollen, dass sie es besser können, als man es ihnen zutraut.
Ich glaube, das liegt an Tobi, weil Tobi hat nämlich, glaube ich, die ersten 6 Spieltage hintereinander immer versucht, den in die Bayern-Elf zu reden, obwohl er da noch nicht mal mit in den Bus durfte. Ja, aber es ist auch, also ich finde es super, es ist verdient, es ist ein super Typ. Leon Goretzka kommt ja auch aus dem Ruhrgebiet. Insofern, das finde ich, freut mich wirklich.
Also es braucht nicht viel, um ein super Typ zu sein, außer dass man aus dem Ruhrgebiet bekommt.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Vorteil, Leute.
Auf der anderen Seite gab es aber auch einen Doppelpacker. Amoura, der reicht dann aber nicht mehr. 3-2 gewinnen die Bayern gegen Wolfsburg. Und dann sind wir bei deinem Spieler des Spieltags.
Damit rechnest du nie.
Dann sag's mir.
Martijn Kaas vom 1. FC Magdeburg.
Die spielen, soweit ich weiß, nicht Bundesliga.
Nee, aber die spielen in der 2. Liga und die haben wir gegen, also du weißt das Ergebnis, weil sie gegen Elversberg gespielt haben.
Ich
und die
wüsste
haben
das Ergebnis auch 0-2 so, aber
Rückstand, die haben nach 0-2 Rückstand 5-2 gewonnen und Martijn Kaas, der Niederländer, hat tatsächlich 3 Buden gemacht und, also auf Boadus Spuren wandelt er, und noch einen vorbereitet.
Dann ist er sogar noch eins besser als Boadu.
Ja, in der 2. Liga. Ne? Lass uns sagen, der Boadu der 2. Liga, nee. Also er ist natürlich echt ein richtig guter Stürmer, hat jetzt schon 10 Tore auf seinem Konto. Und Magdeburg spielt ja jetzt auch oben mit. Ne?
Ja, auf auch Platz 2, 31 Punkte ja, auch.
Genau, wer und weiß, wie lange das hält. Das kann man in der 2. Liga ja nie sagen, aber also finde ich super.
Waren auch schon mal da oben unterwegs, dann ging es erstmal wieder runter. Aber du hast mich auf jeden Fall überrascht mit deinem Spieler des Spieltags. Dann
sehr gut.
Jetzt die Überraschung des Spieltags.
Meine Überraschung des
Deine
Spieltags?
Deine Überraschung.
Ist schon Freiburg, dass sie tatsächlich so...
Aber negative Überraschung.
Ja, negative Überraschung. Also darf man auch, ne? Oder?
Ja, darfst du auch. Okay. Du darfst das.
Ja, 4 Stück kassiert gegen Stuttgart. Kann passieren, aber also Freiburg hat tatsächlich gegen die Top-Teams... Oder oft gegen Top-Teams echte Probleme. Haben sie auch ja häufiger schon Packungen bekommen. Jetzt gegen Frankfurt ja erst unter der
Woche.
Ja,
habe ich hier auch die Statistik. Im ersten Spiel noch gegen Stuttgart gewonnen. Dann 0-2 bei den Bayern. 1-3 in Leipzig. 0-4 in Dortmund. Wobei ich nicht weiß, ob man die jetzt zu den
Top-Teams... Wir reden von Top-Teams, ne?
Ja, ja.
Okay.
1-5 in Leverkusen. 1-4 in Frankfurt. Und 0-4 in Stuttgart.
Ja.
Also das Gute ist, die hast du jetzt dann halt alle zu Hause.
Ja, aber das wird, ich bin nicht sicher, ob das viel ändern wird. Aber, also es ist einfach so, du hast irgendwie das Gefühl, finde ich, dass so ein bisschen, das geht dann alles eine Nummer zu schnell für die Freiburger. Ne? Eigentlich haben die ja gar nicht so ein Problem mit Intensität oder so, aber jetzt in dem Spiel haben sie nur 45% der Zweikämpfe gewonnen. Das ist schon echt dünn. Und ich meine, klar, der VfB war natürlich schon auch on fire, aber jetzt haben sie halt in einer Woche 1:8 Tore kassiert.
Ja, das ist schon krass.
Die Freiburger, ne?
Aber immerhin auf Platz 8 und ich finde, man muss denen auch diese Umbruchsaison unter Schuster dann doch zugestehen, auch wenn es am Anfang noch danach aussah, als würde das nahtlos so weitergehen wie unter Christian Streich. Dann erzähle ich dir noch meine Überraschung des Spieltags.
Let's go.
Das ist für mich Union Berlin. Steffen Baumgart hat seinen ersten Sieg gefeiert, ja, mit
stimmt.
den Unionern.
Da hab ich das auch nicht mitgerechnet, ausgerechnet gegen Mainz.
Ja, 2:1 gewonnen und Hollerbach, Spieler des Spiels, die meisten Sprints angesetzt bei Union, super viele Zweikämpfe gewonnen und eben dieses furiose 1:0, was in der ersten Minute schon fällt, hat er auch von einem Fehler im Mainzer Spielaufbau profitiert, aber ja, generell verrücktes Spiel auch, gab ja dann noch 2 Elfer, einen zum Ausgleich, einen dann halt eben zum Siegtreffer. Und Tobi hatte ja mal gesagt, er glaubt, die brauchen ein bisschen unter Baumgart, aber dann wird's laufen. Ich bin mal gespannt, ob das nach 3 Spielen jetzt schon der Fall ist.
Also ich finde, das sah jetzt tatsächlich schon nach dem aus, was Steffen Baumgart ausmacht. Ne? Mhm. Hohe Intensität, dann auch zielstrebig in Richtung Tor.
Sie hatten auf jeden Fall doppelt so viele Torschüsse wie Mainz.
Ja, ist an der Stelle dann wahrscheinlich der Schritt in die Richtung, den sie sich erhofft haben.
Und dann bleibt uns noch eine kleine Überraschung zum Abschluss des Spieltags. Bremen verliert 0:2 gegen Augsburg.
Das stimmt, das
hätte
ist auch eine
so
Überraschung.
Auch nicht auf dem Schirm.
Und Essende mit 2 Toren hätte man auch als Spieler des Spieltags. Also es geht natürlich... Wir müssen dazu sagen, zu allen Spielern des Spieltags, das ist alles nicht Platinum-Status, weil den hat Buadu.
Ja, also
das ist höchstens Gold-Level oder so.
Bei ihm ist das ja dann halt auch wieder die Story dahinter, ja. Ne? Also das ist, ja.
Genau, also das sind die 1B-Spieler des Spieltags. Aber auch da könnte man Essende dazu zählen, vielleicht.
Damit haben wir alle Titel vergeben. Machen wir uns bereit. Morgen geht es ja schon wieder weiter mit der Champions League live in der Sportschau-App und auf sportschau.de. Leverkusen bei Atletico, Dortmund in Bologna und Stuttgart bei Bratislava. Mittwoch dann Bayern und Leipzig im Einsatz. Und du weißt das ja, gibt es alles auch immer als deutsche Konferenz. Sehr zu empfehlen. Ja. Und die Europa League dann am Donnerstag mit Eintracht Frankfurt unter anderem. Vorher melden wir uns mit der Vorschau auf den 19. Spieltag. Und bis dahin hört ihr fleißig Handball auf die Eins, den Podcast von unserer Kollegin Stefanie Müller-Spirrer, zusammen mit den Sportschau-Experten Dominik Klein und Johannes Bitter. Da gibt es nämlich alles zur Handball-WM. Verlinken wir euch nochmal in den Shownotes.
Genau. Und da wird auch häufiger mal gesungen zum Einstieg in die Folge.
Das lassen wir jetzt. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Bis dann.
Macht's gut. Bis dann.